neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Jan Philipp aka Butzi zu Gast. Hallo Philipp.
Hallo Fabian, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du vielleicht in deiner privaten Zeit außerhalb des Rollenspiels machst, damit man so ein kleines Bild von dir hat. Finde ich auch immer ganz interessant.
Ja, ich bin bekannt in der Szene unter dem Namen Butzi. Ich bin 48 Jahre jung, verheiratet, Vater von zwei Kindern im Grundschul- bzw. im Kindergartenalter. Ich bin im realen Leben Rollout-Projektmanager für eine Firma im Office-Print-Bereich und spiele jetzt seit mittlerweile 34 Jahren Pen-and-Paper-Rollenspiele. Es hat alles so im Alter von 13, 14 Jahren angefangen. Und ich bin das, was man so typischerweise den Forever DM nennt, weil tatsächlich 95% der Zeit ich hinter dem Spielleiterschirm verbringe. Außerdem bin ich Mitglied im Interessenverband Fantasy und Science Fiction und bin einer der Admins der deutschsprachigen D&D Facebook-Gruppe, die mit aktuell, also im Juni 2025, ungefähr 9.300 Mitgliedern eine der größten Rollenspiel-Communities auf Facebook ist im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich neben dem D&D Discord-Server so die zweite große Anlaufstelle für Leute aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, die Dungeons & Dragons spielen.
Wahnsinn, gleich so viel schon vorweg und man merkt, du hast Bock zu erzählen. aber wir fangen jetzt nochmal ganz von vorne an. Du hast gerade gesagt, mit 13, 14 hast du angefangen, Pen and Paper zu spielen. Gibt es da irgendwie eine klassische, ist das dieser klassische Einstieg, von wegen ein Freund hat mal erzählt, oder ist es irgendwie
vielleicht? Also ich aus einem Haushalt, wo Fantasy und Science Fiction immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Meine Mutter war komplett Fantasy und Science Fiction begeistert. Tatsächlich war der allererste Kinofilm, den ich mit 3 Jahren gesehen habe, Krieg der Sterne. Sie hat mich damals in die Wiederaufführung im Kino geschmuggelt. Das war die Wiederaufführung, als dann das Imperium schlägt zurück ins Kino kam. Und sie war davon so begeistert, dass sie mir erzählt hat, ich müsste den auch sehen. Und wie gesagt, ich war 3 Jahre alt und kann mich aber noch daran erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Sternzerstörer ins Bild fliegt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum ersten Mal Darth Vader gesehen habe. Und ja, das hat mich als Kind wahnsinnig geprägt und mich wirklich schon in allerfrühester Kindheit zum Star Wars Fan gemacht. Und auch was danach folgte, also meine Mutter, die hat mich einfach in jeden Film geschleppt, den sie sehen wollte, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie altersgerecht war. Also sei es jetzt jeden Film mit Meryl Streep, den ich mir angucken musste mit jungen Jahren. Aber sie hat mich auch, als ich 7 oder 8 war, in den Wüstenplaneten geschleppt von David Lynch, was ja nun wirklich kein Film für Kinder unbedingt ist. Und daneben haben wir eben alles geguckt, was die 3 öffentlich-rechtlichen Programme damals in den 80ern so hergaben. Also sei es irgendwelche Sandalenfilme, sei es irgendwelche Robin Hood-Verfilmungen. Und ich habe halt alles gesehen und bin dementsprechend sehr, sehr stark davon auch geprägt worden. Und hatte aber jetzt tatsächlich keine direkten Bezüge zu Rollenspiel. Was ich immer gesehen habe, waren diese ganzen DSA-Sachen. Denn in den 80ern und ich glaube auch noch in den frühen 90ern wurde ja das Schwarze Auge über Schmidtspiele vertrieben, die in erster Linie Brettspiele im Angebot hatten. Und daher standen die DSA-Produkte eben auch immer in den ganz normalen Spielzeugläden oder in Kaufhäusern bei Karstadt in der Spielwarenabteilung. Und wenn ich da halt unterwegs war, um mir jetzt, keine Ahnung, die neuen Star-Wars-Figuren zu kaufen oder ähnliches, dann habe ich schon immer diese Boxen gesehen. Und es waren damals vor allem diese sehr, sehr prägnanten Titelcover, die wie hieß der Künstler, Ugochan Yüce, der die gemalt hat, diese halbnackten Torwaller mit prächtigen Schnurrbärten und Hörnern am Helm. Und das hat mich als Kind, fand ich das schon immer sehr, sehr spannend, hatte aber nur so eine ganz ungefähre Ahnung, worum es da geht. Also meine Mutter hatte mir auch erzählt, ja, das ist irgendein Spiel, aber ohne richtiges Spielbrett. Und ich habe ab und zu auch so Zinnminiaturen gesehen, aber wie gesagt, hatte keinen wirklichen Begriff davon. Hab aber in diese ganzen Titelcover, die ich gesehen habe, schon immer sehr, sehr viel reininterpretiert und mir vorgestellt, was da wohl für Geschichten drin stecken. Das Ganze änderte sich dann tatsächlich 1990. Ich bin aufgewachsen 100 Meter hinterm Deich im schönen Schleswig-Holstein und wir hatten ein großes Haus und in diesem Haus war ein Stockwerk, wo wir lauter Untermieter hatten, die heute würde man sagen eine WG, damals haben wir das noch Untermieter genannt und das waren in erster Linie junge Männer, die ihren Zivildienst in einer nahegelegenen ASB-Rettungswache absolviert haben, die dann halt immer für 1,5 Jahre oder so quasi irgendwie eine Unterkunft brauchten und da hatten wir halt mehrere junge Menschen um die 20, die da gelebt haben und einer dieser Untermieter war Peter. Und Peter war halt ein Rollenspieler der alten Schule. Und als Peter eingezogen ist in sein Zimmer, brachte er all das mit. Diese Regelwerke, diese Monster Companion, die ganzen Fanzines und was es da so gab. Und ich hab dann gedacht, wow, krass, da ist jemand, das ist ein Rollenspieler und der kann ja das alles zeigen. Und sah mich selbst schon so als jungen Padawan, der jetzt von einem altehrwürdigen Meister an die Hand genommen wird, was aber überhaupt nicht der Fall war, sondern er hat im Grunde genommen gesagt, ja, hier, kannst du ja mal durchlesen und hat mich quasi da alleine drauf losgelassen. Ja, und dann habe ich die nächsten Wochen damit zugebracht, mich durch seine ganze Sammlung zu fräsen und mir alle möglichen Sachen anzugucken und natürlich hatte ich dann auch das dringende Bedürfnis, endlich mal selbst zu spielen. Und ich habe ihn dann bekniet, doch für unseren Haushalt, also sprich für mich, meinen großen Bruder und alle, die da halt wohnten, mal eine Runde zu leiten. Und er hat sich dann auch beknien lassen, hat dann gesagt, ja, aber du musst die Charaktere vorbereiten, ich mache da gar nichts. Also ich kann ein Abenteuer spielen, aber ne, müsst ihr irgendwie selbst gebacken kriegen. Und dann habe ich mir das Midgard-Regelwerk geschnappt und habe dann wirklich so ganz akribisch versucht, Charaktere zu bauen. Also wirklich so mit allem, also du ohne eine Ahnung zu haben, was man überspringen kann. Also ich habe auch sowas wie Körperbau und so ausgewürfelt mit 1000 Zufallstabellen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Mitbewohnerin, Runa, die war, glaube ich, ein bisschen pikiert, dass ihr Waldläuferin irgendwie untersetzt und klein war. Ich glaube, das hat sie mir dann nachhinein übel genommen, weil ich das halt irgendwie ausgewürfelt habe. Naja, dann haben wir gespielt und ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei Nachmittage, es war halt so ein ganz klassischer, altmodischer Dungeon Crawl. Und ja, die anderen in meinem Haushalt fanden das halt irgendwie alle doof und haben es dann auch sein gelassen. Aber ich war halt komplett begeistert und hooked und ab da ging es dann eigentlich los. Dann habe ich erstmal tatsächlich selbst sehr, sehr viel gelesen, also vor allem auch Magazine und die unterschiedlichsten Regelwerke. Habe dann auch erstmal so quasi meine Basis-Hausaufgaben gemacht, also habe erstmal den Herrn der Ringe gelesen und angefangen, andere Fantasy-Romane zu lesen, von denen in diesen Zeitschriften irgendwie die Rede war. Also es waren hier vor allem die Zauberzeit, eine legendäre Zeitschrift, der ich ganz viel verdanke. Und habe dann auch so die ersten Spielbücher gespielt, sowas wie Der Hexenmeister vom Flammenden Berg und Einsamer Wolf und so. Diese ganzen, heute sagt man Choose Your Own Adventure Bücher. Und nach ein paar Monaten habe ich dann meine Mutter überredet, mit mir in die Nerd-Buchhandlung in Kiel zu fahren. Und das war damals die Buchhandlung Phantasia, die in der Medusa-Straße lag. Kein Witz, das war wirklich das ist eine Straße okay, in Kielgarten. Und da war dieser Laden. Und es war halt auch, dann kamen wir da hin und es war wirklich so eine ganz kleine, verranzte Buchhandlung, die so riecht, wie ich wie ich Rollenspiel immer noch so heute in der Nase habe. Es roch nach altem Papier, es roch irgendwie nach kaltem Filterkaffee und selbstgedrehten Zigaretten. Weil die Leute da, das waren halt alles auch so ein bisschen Alternative, so ein bisschen links und so. Und ja, dann habe ich mir da das erste eigene System gekauft. Und zwar war das die MERS, die Mittelerde Rollenspielbox. Und weil ich halt gerade frisch den Herrn der Ringe gelesen hatte und da sehr tief in Mittelerde drin steckte, dachte ich mir, hey, ein Rollenspiel, was in Mittelerde spielt, muss ja der Hammer sein. Und das war's auch. Und dann bin ich im Grunde genommen losgelaufen und hab Freunde gefragt, also Klassenkameraden, denen ich davon erzählt habe, und hab die dann gewissermaßen zusammengeholt. Und hab dann am Anfang auch erstmal selbst tatsächlich den Spielleiter gegeben, einfach weil es keine andere wusste und ich war halt der sich die Box gekauft hatte. Und ja, dann haben wir erstmal so irgendwie 1-2 Jahre zu Hause gespielt. Und dann, als ich 16 war, habe ich da mit einem Freund, mit dem ich halt gespielt habe, haben wir dann beschlossen, wir gehen mal ins örtliche Jugendzentrum und fragen, ob wir da nicht eine AG machen können. Und der Jugendzentrumsleiter fand das auch super. Und dann, ja, haben wir eine AG ausgeschrieben, haben dann innerhalb von kürzester Zeit auch viel Zulauf bekommen. Ich glaube, zu Spitzenzeiten hatten wir 3 oder 4 Nachmittage in der Woche, wo wir dann irgendwie Rollenspiele gemacht haben. War super cool. Und als das dann klar war, dass das halt auch konstanter ist, haben wir dann auch irgendwann einen Raum bekommen. Das war ein winzig kleines Kabuff. Also da passte irgendwie ein kleiner Tisch rein, 2 schrandige Sofas und da war so ein kleines Bullaugenfenster, wie gesagt, direkt unterm Dach. Aber es war halt unser Raum, unser eigener Rollenspielraum. Und das war der Hammer. Da stand ein alter Kassettenrekorder, da lief dann irgendwie die Kassette mit dem Conan-Soundtrack rauf und runter in Endlosschleife. Und was halt sehr schön war, wir haben von dem Jugendzentrum damals halt auch immer Mittel bekommen. Also klar, die hatten halt gewisse finanzielle Mittel, so für die Jugendarbeit. Und wir konnten dann halt in die Buchhandlung Phantasia fahren und uns halt Regelwerke kaufen. Wir konnten uns Abenteuer kaufen. Alles, was wir halt an Spielmaterial brauchten. Wir konnten auch ins Rathaus gehen und irgendwelche Sachen fotokopieren. Und das hat uns einfach nicht nur Bestätigung gebracht, sondern eben auch die Möglichkeit, einfach Sachen auszuprobieren, Systeme auszuprobieren und wirklich ganz wild umzugehen. Und irgendwann später waren mein Kumpel und ich dann sowieso da auch in der offenen Jugendarbeit investiert. Also haben da auch so hier diesen Jugendgruppenleiterschein und sowas gemacht und so weiter. Haben dann auch irgendwann auch einen eigenen Schlüssel bekommen und haben dann da auch in den Sommerferien die Nächte durch in diesem Jugendzentrum gesessen und gespielt. Und es war eine unheimlich unbeschwerte Zeit, weil wir uns wirklich einfach da voll reinstürzen konnten. Das Ganze ging dann so, ja, bis kurz nach dem Abi, Zivi-Zeit, Studium. Dann hat sich das natürlich alles so ein bisschen verlaufen, weil sich halt irgendwie dann so die Lebenswege so ein bisschen ändern. Ich bin dann damals Ende der 90er auch sehr stark auf Live-Rollenspiel umgestiegen. Also habe dann so im LARP meine große Leidenschaft gefunden, was ich dann so die nächsten 10 Jahre sehr intensiv betrieben habe. Hab aber immer noch sporadisch mal gespielt in wechselnden Runden, aber einfach nicht mehr so konstant. Also ich hatte nicht mehr so diese 2 Tage pro Woche oder so. Und das änderte sich dann erst so Anfang der Nullerjahre. Da habe ich dann damals in Kiel gewohnt, in der WG. In der WG halt auch mit lauter Rollenspiel-Nerds. Und da wurde halt auch sehr, sehr viel gespielt. Und auch die unterschiedlichsten Runden oder auch mal One-Shots und so weiter. Und da hatte ich dann auch, glaube ich, so für ein Jahr oder so dann eine sehr, sehr feste wöchentliche Runde mit einer sehr großen Gruppe. Ich glaube, wir waren 7 oder 8 Leute am Tisch. Und dann kam, ja, dann habe ich irgendwann meine jetzige Frau kennengelernt, die eben nicht aus Kiel kam, sondern aus Bonn. Und nachdem das dann mit uns ernst war, bin ich dann irgendwann 2005 mit ihr zusammengezogen in Bonn. Und auch da war klar, dass, also weil sie halt auch eine Rollenspielerin ist, war auch klar, sobald ich quasi runterziehe, fangen wir auch da direkt an mit irgendwelchen Studienfreunden von ihr. Und so war es dann auch. Und dann haben wir 2005 quasi noch in der Wohnung, überall standen noch Umzugskartons und wir haben da im Grunde genommen schon angefangen, wieder weiter zu spielen. Und diese Runde, die 2005, also vor 20 Jahren begann, die leite ich auch immer noch. Natürlich sind seither ein paar Leute gegangen, ein paar Leute sind dazugekommen, aber es ist immer noch die gleiche Kampagne mit den gleichen Charakteren und das ist wahnsinnig befriedigend und wahnsinnig erfüllend, so lange zu spielen. Ich habe dann mit dem Aufkommen der 5. Edition von Dungeons & Dragons vor mittlerweile 11 Jahren habe ich dann auch angefangen, D&D zu spielen, also in der aktuellen Edition. Ich hatte natürlich auch die vorherigen Editionen irgendwie mal gespielt, aber jetzt halt richtig intensiv. Und habe das dann auch so parallel zu meiner anderen Gruppe mit anderen Leuten am Tisch gemacht. Und das Ganze dann halt so bis März 2020, als dann auf einmal die Pandemie kickte und wir uns alle nicht mehr sehen durften. Und ich dann von heute auf morgen auch dachte, okay, wie geht das denn jetzt? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt zum Glück jemanden in der Gruppe, der sich mit Roll20 auskannte und der gesagt hat, hey, ich kann euch das mal zeigen, ich kann euch mal ein Abenteuer leiten. Und damit wir ja während der Pandemie spielen können. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe mich dann selbst noch sehr, sehr stark bei Roll20 schlau gemacht und ja, spiele seitdem im Grunde genommen 3/4 meiner Runden auf, also online über Discord und Roll20, weil das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Gerade wenn man Kinder hat, gibt einem das eine größere Flexibilität. Außerdem kann ich mit Leuten spielen, die sehr weit weg wohnen. Also ich spiele tatsächlich auch in einer Runde mit Freunden, mit denen ich damals in den 90ern in besagtem Jugendzentrum gesessen habe, kann ich jetzt wieder spielen, obwohl die 500 Kilometer weit weg wohnen. Und das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Daneben habe ich aber noch eine Runde, also meine Runde dieser 20 Jahren läuft, die auch noch tatsächlich am Tisch stattfindet.
Sehr cool. Ich muss einmal ganz kurz Zwischenfrage machen. Ja. Du hast gerade gesagt, seit 2005 existiert die Runde, mit der du ja auch immer noch spielst. Welches System spielt ihr da? Weil das, glaube ich, gerade so ein bisschen untergegangen ist.
Ja, tatsächlich. Über Systeme habe ich noch gar nicht so groß gesprochen. Also wir spielen Rollmaster. Als Kind der 80er und der 90er, damals war Rollmaster ein großes Ding. Es wurde von seinen Kritikern auch gerne als Rule Master belächelt. Aber ich meine, das war eine Zeit, damals konnten Rollenspielsysteme gar nicht kompliziert genug sein. Und dementsprechend ist Rule Master auch ein relativ komplexes System. Die Charaktererschaffung ist die Pest in Tüten. Aber das System an sich macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Nicht nur, weil es unheimlich viel Möglichkeit zur Individualisierung gibt, also ähnlich wie GURPS zum Beispiel, ist es ein System, was zwar durchaus Charakterklassen kennt, aber was eine Vielzahl von Fertigkeiten kennt und du kannst im Grunde genommen auf jeder Stufe dich entscheiden, in welchen Fertigkeiten du besser wirst und jeder Charakter kann im Grunde genommen alles lernen, aber es fällt natürlich dem Magier leichter, was weiß ich, Archäologie zu lernen als einem Barbaren beispielsweise. Aber grundsätzlich steht halt jeder Klasse alles offen. Und dadurch machen die Charaktere halt auch auf hohen Stufen immer noch Spaß. Du hast halt nicht diesen extremen Power-Creep, wie das jetzt bei D&D zum Beispiel der Fall ist. Und das Kampfsystem kommt halt mit sehr, sehr viel Zufall daher. Das heißt, es ist tatsächlich das einzige System, was ich kenne, in dem Bart, der Bogenschütze vom einsamen See, tatsächlich Smaug, den Drachen, mit einem einzigen Pfeil töten kann. Er muss zwar wirklich gut würfeln, weil es so ein explodierendes Würfelsystem hat. Das heißt, du hast ein W100 und sobald du eine 96 oder 100 würfelst, würfelst du nochmal und addierst das Ergebnis. Und dadurch kannst du halt einfach sehr, sehr hohe, auf sehr, sehr hohe Würfel kommen. Und es gibt halt Tabellen, für wo du quasi dann, nachdem du den Treffer gelandet hast, die Verletzung auswürfelst und auch das ist sehr, sehr zufällig. Und das heißt, du kannst wirklich, wenn du dreimal hintereinander eine 96 oder höher würfelst, kannst du halt wirklich auch einen ausgewachsenen Drachen mit einem einzigen Pfeilschuss töten. Und das macht das Spiel eben auch taktisch immer sehr, sehr unberechenbar, weil ich das schon unzählige Male erlebt habe, dass wirklich Charaktere, die hochstufig sind, die mächtig sind, die in der Lage sind, ein ganzes Dorf mit Feuerbällen einzuebnen, dass die trotzdem von einem blöden Goblin-Speer getroffen werden und dann im Sterben liegen. Und das macht's halt spannend. Das ermöglicht es auch überhaupt, so eine langjährige Kampagne zu spielen.
Ja, glaube ich. Also dieses exponentielle Würfelsystem finde ich geil. Das ist halt, wie du schon sagst, bei einer 96 und höher halt aufbaut. Und je höher du kommst, desto schlimmer oder desto teuflischer sind diese Auswirkungen dann auch. Finde ich geil, finde ich richtig cool. Gibt es, glaube ich, sehr selten, glaube ich, nur, ne?
System. Ja, es ist überhaupt nicht zeitgemäß. Also auch in der Komplexität. Und es hat halt viele, viele Tabellen. Und es gibt, jede Waffe hat seine eigene Angriffstabelle. Und dann gibt's die kritischen Schadenstabellen für Hitze, für Feuer, für Elektrizität, für Säure, für hast du nicht gesehen. Und dann gibt es 20 unterschiedliche Rüstungsklassen. Und es gibt, weiß ich nicht, ich glaube 70 Charakterklassen und Völker und Zusatzbände und optionale Regeln und pipapo. Und das entspricht überhaupt nicht dem Zeitgeist. Also dieses System, das kann ich auch niemandem mehr heute beibringen. Also wenn ich Leute habe, die wirklich Bock haben auf komplexe Regeln, da hat's schon mal funktioniert. Das sind aber auch meistens Leute, die die 30 schon deutlich überschritten haben. Aber ich sage mal, das, was so die von 5E und Savage World und anderen Systemen verwöhnten Leute angeht, also den kannst du nicht damit kommen und sagen, hier, guck mal, in diesem Buch sind nur Tabellen. Das ist nicht zeitgemäß, aber es ist auch okay.
Hier sind deine Tabellen, viel Spaß. Genau. Nee, ich finde es trotzdem interessant, das alles zu hören, vor allen Dingen ja auch von Leuten, die es wirklich gespielt haben und die den oder auch einen anderen Blickwinkel dazu kennen, was heutzutage alles geht, ne? Also ich finde das mega interessant. Und ich weiß, dass der ein oder andere Zuhörer, der das vielleicht auch nicht kennt, auch interessant finden wird. Weil du sagtest ja gerade, die weit über 30, sage ich jetzt einfach ganz vorsichtig, ich bin Anfang 30. Ne? Ich habe vor 9 Jahren angefangen zu spielen. Und wir haben mit DSA angefangen. DSA ist auch ein regelbasiertes System, ist einfach so. Und mittlerweile tendiere ich mehr zum Beispiel eher zu diesen Erzählrollenspielen, ne? Dass man zwar noch Regeln hat, aber mehr dieses Erzählerische hat und statt dauernd Würfelproben zu würfeln. Klar musst du das da auch, aber halt eher weniger, ne?
Ja, ich finde diese Erzählspiele, das ist immer so eine Sache. Also ich weiß, dass das auch, ich sage mal, einer der Trends ist, den ich auch überhaupt nicht doof finde. Aber ich finde, das braucht eben auch den richtigen Tisch. Also du brauchst zum einen Leute, die das auch können, die dann auch bereit sind, sich darauf einzulassen und die eben auch bereit dazu sind, das Ganze mit Nachteilen zu besetzen und die auch Spaß haben, das Scheitern zu spielen. Also, wie gesagt, ich habe 10 Jahre lang gelabt und da gab es auch so eine Bewegung von Leuten, denen, die konnten quasi, also natürlich gab es so die Leute, die irgendwie möglichst mächtige Charaktere darstellen wollten, aber dann gab es auch Leute, die so extrem darauf erpicht waren, alles richtig doll auszuspielen. Und wenn die dann irgendwie eine Bauchwunde hatten, dann haben die tatsächlich den halben Tag auf dem Lab im Lazarett gelegen und sich vor Schmerzen gewunden und hatten an diesem extremen Ausspielen, auch so dieses Low-Levelige, hatten die dann halt Spaß. Und da denke ich mir, so ein Erzählspiel funktioniert, wenn du die richtigen Leute dafür hast, die dann eben auch Spaß daran haben zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass ich mich hier total in den Vordergrund stelle oder mich produziere, sondern ich kann hier auch mal Schwäche zeigen, ich kann auch mal bewusst dumme Entscheidungen treffen als Charakter, dann macht das, glaube ich, auch Spaß, weil dann wirklich auch eine spannende Geschichte daraus wird. Das kannst du natürlich nicht, wenn du die Leute hast, die auf Min-Maxing gepolt sind und die versuchen, möglichst viel für sich taktisch rauszuholen. Klar, für die ist so ein System nichts. Und da muss man dann einfach gucken, mit wem man da zusammenspielt. Genauso wie die Leute, also ich kenne auch Leute, die tun sich damit schwer, so extrem frei zu spielen, weil die Regeln brauchen, um sich so ein bisschen daran festzuhalten. Was ich auch völlig legitim finde. Also ich will das überhaupt, also weder die eine oder noch die andere Seite in irgendeiner Art und Weise verurteilen. Ich glaube auch daran, es gibt keine oder es gibt nur wenig schlechte Spieler. In der Regel liegt es daran, dass schlechte Spieler oder vermeintlich schlechte Spieler einfach nicht den für sie passenden Tisch gefunden haben. Es gibt halt so viele unterschiedliche Arten, Rollenspiel zu betreiben, sei es von, du kannst im Grunde genommen alles, was du mir irgendwie blumig beschreiben kannst, bis hin zu, ja, würfle mal bitte, ob du an deinem morgendlichen Müsli erstickst oder nicht. Und
ja.
Irgendwo dazwischen findet sich jeder wieder und da denke ich, muss man einfach gucken, was ist so mein Stil, was macht mir Spaß und wo habe ich die Leute, mit denen ich das auch entsprechend spielen kann.
Ja, also ich bin, glaube ich, ganz froh, so eine Tischrunde zu haben wie unsere. Der Hauptteil sitzt seit 9 Jahren zusammen. Es sind immer noch 4 von 6 Spielern. 2 sind gegangen aus persönlichen Gründen, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin froh, dass ich sagen kann, dass unsere Tischrunde da sehr offen ist für alles, weil auch bei dem einen zum Beispiel, der uns DSA beigebracht hat, was hat beigebracht? Er war halt unser erster Spielleiter für unsere allererste Kampagne. Hat es uns schon beigebracht. Der war so auf seinem Teller und der hat nur DSA gekannt und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, Warhammer 40k. Und dann, das war so das viel mehr, bestimmt kannte er noch mehr, aber das war so festgefahren. Ne? Also ich guck mal nicht über den Tellerrand hinaus, was da noch gibt und so bin ich halt eben, dass ich gucke, ey, da gibt es so viel geiles Zeug da draußen und das bringe ich halt eben an den Tisch und da sind meine Spieler unsere Tischrunde auf jeden Fall sehr dankbar für, dass ich da mich auch reinlese und das auch ausprobieren möchte mit denen.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin da, glaube ich, ähnlich gestrickt. Also ich bin tatsächlich auch eher konservativ. Ich meine, ich bin ja auch auf diversen Discord-Servern unterwegs und sehe da auch zum Teil oder sehe auch stark, was so in der, ich sag jetzt mal, Szene abgeht oder maße mir das zumindest an. Und da merke ich auch immer, wenn ich dann so Leute sehe, die irgendwie ständig neue Systeme auszuprobieren und total nischige Systeme, dass ich dann auch manchmal denke so, hättest ja auch Bock und viel öfter spielen und viel mehr Systeme ausprobieren. Aber da muss ich auch sagen, ich bin auch einfach in so einem gewissen Alter oder ich bin auch in so einer gewissen Lebenssituation, wo ich halt auch mit meinen Ressourcen haushalten muss. Und ich kann halt nicht mehr jeden Abend spielen. Ich kann mich nicht nächtelang durch irgendwelche neuen Regelsysteme prügeln. Und deshalb muss ich halt auch einfach gucken, dass ich, also bei dem bleibe, was mir gefällt. Ich bin natürlich immer offen und immer neugierig. Und wenn ich mal die Gelegenheit habe, zum Beispiel bei so, es gibt hier in Köln so einen monatlichen Pen-and-Paper-Abend in der Gaming-Kneipe oder mal auf einer Convention oder so. Klar, dann probiere ich ja gerne mal was aus. Aber einfach nur, um so ein bisschen mal zu schnuppern. Aber ich sage jetzt nicht so, hey, ich habe jetzt noch mal Bock, dieses oder jenes System quasi von der Pike auf zu lernen und dann damit zu leiten, weil ich genau weiß, es bleibt ja auch immer an mir hängen und ich habe die ganzen Runden, die ich quasi als Spielleiter versorgen muss und die spielen halt das, was ich ihnen vorgebe und da hat sich einfach gezeigt, also wie gesagt, meine meine Rollmaster-Runde, die halt seit 20 Jahren treu ist. Da kann ich also, da habe ich auch schon mal überlegt. Also das ist auch mittlerweile so gewachsen und ich habe tatsächlich überlegt, solltest du da mal irgendwie das System wechseln, irgendwas, was ein bisschen schlanker ist. Aber das geht einfach nicht. Das ist einfach so sehr in der DNA dieser Kampagne drin. Da kann ich jetzt nicht sagen, ach übrigens, wir machen jetzt mal alles auf, keine Ahnung, auf GURPS oder auf DSA oder sonst was. Und bei den anderen Runden, also entweder sind es halt die Leute, die explizit auch D&D spielen möchten oder die halt auch einfach zu faul sind und sagen so, hey, wir sind total dankbar, dass du den Spielleiter machst und ich bin auch gerne alle 2 Wochen pünktlich da, aber bitte verlange, ich habe jetzt 2 Jahre gebraucht, um mir D&D anzulesen, bitte zwinge ich jetzt nicht irgendein neues, abgefahrenes System zu lernen, das keiner von uns kennt. Und ja, ich glaube, da haben es Leute, die da noch so ein bisschen freier sind und weniger gebunden, familiär oder sonst wie, die haben es da einfach leichter.
Nee, ich kenne das selber, was du gerade sagtest, von wegen Gebundenheit. Ich habe nur die eine Tischrunde. Mhm. Ich spiele hier und da auf Conventions. Also jetzt eher in der leitenden Position war ich jetzt, oder auf einer Convention, dann jetzt im Anfang Juli ist die nächste, da fahre ich dann ja hin und leite dort auch wieder. Ich spiele auch unheimlich gerne auf Conventions. Ich habe es auch erst einmal gemacht, nee, zweimal. Aber es macht, glaube ich, es macht einfach unglaublich viel Spaß, auch mit fremden Leuten zu spielen. Nur zurück zur Tischrunde. Ich habe halt auch gesagt, okay, ich habe jetzt die 3-4 Systeme neu. Ich habe ein paar mehr, seitdem ich diesen Podcast mache, aber ich habe jetzt so 3-4 Systeme, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Und da habe ich halt auch gesagt, okay, weil es wurde halt gesagt, ja, ey, jedes Mal von Level 1 anfangen ist auch doof. Da habe ich gleich von Anfang an gesagt, okay, ich lasse mich auf einen Kompromiss ein. Wenn wir so ein levelbasiertes Ding haben, steigt ihr gleich mit Level 2 oder 3 ein, sodass ihr gleich bessere Fähigkeiten habt und, ne? Und da waren die dann auch alle okay mit, fanden die alle fein. Und es gehört zu meinem großen Plan, weil ich einen großen, dicken Geschichtsstrang über mehrere Systeme leiten möchte. Ich kann nicht näher drauf eingehen, weil ein Spieler halt mit zuhört. Aber der ist schon hooked, der hat da Bock drauf und ich auf jeden Fall auch. Das wird ganz, ganz interessant. Ja, und das ist dann, wie gesagt, der Kompromiss, den wir eingegangen sind, dass wir dann sagen, okay, wenn wir so ein System neu spielen, wo es levelbasiertes, so ein levelbasiertes Ding gibt, dann steigt ihr gleich höher ein als mit Level 1. Ja.
Ich muss auch gestehen, was mir auch einfach schwerfällt, wenn ich unterschiedliche Systeme spiele, die im Grunde genommen die gleiche Nische bedienen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, ich spiele D&D und Pathfinder und was weiß ich, Daggerheart ist ja gerade der heiße Scheiß. Also so Systeme, die alle mit komischen Völkern kommen, die im Grunde genommen alle ähnliche Klassen haben und die alle im Grunde genommen in der gleichen Welt spielen könnten. Und da denke ich mir dann auch, oh nee, also dann mache ich mir nicht die Mühe, wenn ich sowieso quasi wieder heroische Fantasy spiele, dann auch noch mir unterschiedliche Systeme anzueignen. Also da habe ich einfach echt nicht mehr die Ressourcen dafür. Meine Rollmaster-Kampagne beispielsweise, das ist halt eine eigene Welt, wo es nur Menschen gibt, die eben sehr, sehr viel so vom politischen Spiel abhängt und so weiter und wo es halt sehr, sehr stark um die Agenda der Charaktere geht. Und weil sie halt so langatmig ist oder langwierig, ist das was ich mit D&D so nicht spielen könnte. Aber D&D ist eben für mich, wenn ich sage, okay, die Leute wollen durch den Dungeon, die Leute wollen halt irgendwie Action, die Leute wollen leveln, wollen heldig werden, wollen Magic abgreifen, dann ist das halt genau das System, was ich nehme. Und wenn ich dann halt mal was anderes mache, dann muss es aber auch wirklich ein ganz anderer Ansatz sein. Also ich habe letztes Jahr auf einer Convention mal nach langer, langer Zeit wieder Cthulhu gespielt und das finde ich total geil. Also dann auch wirklich ein ganz anderes System, ein ganz anderes Setting, wo du weißt, okay, es geht hier jetzt nicht um Heldentum und sonst was. Ich glaube, ich habe da irgendwie so eine alterne Hollywood Witwe oder sowas gespielt, die die ganze Zeit immer so leicht einen im Tee hatte, also waren halt auch vorgefertigte Charaktere. Ich hatte super viel Spaß, aber habe da halt auch gemerkt, das ist halt toll, da kann ich mich halt auch wirklich reinstürzen, ja. Weil das was ganz, ganz anderes und nichts mit Fantasy zu tun hat. Und da fällt mir dann auch der Wechsel leicht. Und was tatsächlich bei Cthulhu noch dazu kommt, es fällt mir auch leicht, dass es in unserer realen Welt spielt oder zumindest in einer Epoche, in der ich mich halt auch ganz gut auskenne, da fällt es mir halt auch einfach leicht, damit umzugehen. Ich habe über die Pandemie, wo wir auch so verschiedene Sachen dann mal online ausprobiert haben, habe ich auch mal wieder Shadowrun gespielt, was ich eben auch seit den 90ern nicht mehr gespielt hatte und habe da sehr schnell festgestellt, dass mir das so gar keinen Spaß macht, weil das ähnlich wie DSA halt eine Welt ist, die mit einem wahnsinnigen Lore-Ballon daher kommt. Und du kannst es halt nicht spielen, wenn du dich da nicht auskennst, wenn du den Slang nicht kennst, wenn du diese ganzen unterschiedlichen Technologiearten und Magie und so weiter nicht kennst, dann macht das halt auch keinen Spaß, weil das gehört eben dazu, zu diesem Vibe und zu der Stimmung in der ganzen Geschichte. Also du kannst halt auch nicht DSA spielen und sagen, na gut, ich habe halt ein Schwert, ich kann mit den ganzen Gottheiten hier nichts anfangen, ich kann irgendwie mit der Welt nichts anfangen, ich mach mal irgendwie. Nee, kannst du natürlich machen, aber du hast halt nicht das, wofür DSA bekannt ist. Und genauso gibt es halt andere Systeme. Also du kannst auch nicht Warhammer 40k spielen und sagen, ja, ich will einfach nur, keine Ahnung, irgendeinen so Piloten spielen, der mit dem ganzen Kram mir nichts zu tun hat. Nee, das gehört halt mehr dazu. Und du musst halt deine Hausaufgaben machen in diesem System, sonst hast du keinen Spaß. Und das ist halt auch wieder das Ding. Bin ich bereit, diese Hausaufgaben zu machen oder sage ich, ach nö, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe?
Absolut. Jetzt haben wir schon so viel geschnackt. Jan, du hast jetzt schon so viel über Rollenspiele geredet und was es da so für Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Was sind denn deine, ich sag jetzt mal, du wirst ja einiges im Schrank stehen haben, einiges auf dem Kerbholz haben, was Rollenspiele oder auch Systeme angeht. Was sind denn deine Top 5, wo du sagst, das muss man mal gespielt haben?
Also, fangen wir beim offensichtlichsten an, D&D. Einfach weil es der, auch mittlerweile auf dem deutschen Markt, der Platzhirsch ist und du wirst, egal auf welche Convention du gehst, egal auf welche, keine Ahnung, Comic-Messe du gehst, du wirst immer Leute finden, mit denen du D&D spielen kannst. Und das ist, ob es jetzt irgendwie so dein Lieblingssystem ist oder nicht, aber es ist einfach ein System, was sehr, sehr populär ist, wo man sehr leicht Anschluss findet. Und gerade die 5. Edition mit seinen ganzen Medieneinflüssen wie Stranger Things oder Critical Role. Also das muss man einfach mal gespielt haben, ganz klar. Dann tatsächlich das gerade genannte Cthulhu, weil diese Art und Weise, also nicht nur in der Geschichte zu spielen, sondern auch mal wirklich so Allerweltscharaktere zu spielen und dann quasi auch in diesem Wissen, okay, sobald ich quasi anfange, an dem Spiel teilzunehmen, tickt irgendwo meine Uhr, so meine Verstanduhr, und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis mein Charakter über den Jordan geht. Das finde ich halt auch sehr, sehr spannend und überhaupt so dieses ganze Mythos-Ding bei Cthulhu, also da stehe ich auch sehr, sehr drauf.
Ich muss ganz kurz einen Einwand machen, ganz kurz Einwand, weil du gerade sagtest, du wartest darauf, dass der Charakter über den Jordan geht. Es muss nicht bedeuten, dass er gleich in der ersten Session drauf geht. Also es gibt auch Kampagnen, wo so ein Charakter länger leben bleiben kann. Nicht muss. Es soll nur ein bisschen es hört sich gerade so, ich weiß, für meine Spieler war das so, ja, ich habe Cthulhu, also ich habe mir das gewünscht zum Geburtstag, habe das dann auch bekommen, habe das durchgelesen. Und man kannte das System und man wusste aber nicht genau, okay, worauf lassen wir uns ein. Dann habe ich gleich gesagt, okay, Leute, ich sage, das ist ein Spiel, wo eure Charaktere auf kurz oder lang den Verstand verlieren, nicht mehr spielbar sind oder sterben. Und dann war so, oh, möchten wir das überhaupt? Ne? So, ich sag, gut, wir machen eine Testrunde, wir bauen Wegwerfcharaktere, so ungefähr habe ich das auch beschrieben. Ich sag, baut die aber so, dass ihr die wiederverwenden könnt. Ne? Also, dass sie wirklich für die nächste Session eventuell auch wieder spielbar sind. So. Ja, und das hat dann gut funktioniert. Also, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Und heute oder dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr haben wir es nicht geschafft, zu Halloween zu spielen oder die Kampagne fortzuführen, weil einer keine Zeit hatte. Aber wir spielen seit 3 Kampagnen mit denselben Charakteren und noch keiner von denen ist kratzt an dem Wahnsinn des ist noch nicht so weit.
Ja, ich sollte vielleicht spezifizieren, also sobald du dich quasi oder sobald sich dein Charakter eben wirklich komplett diesem ganzen Mythos und so hingibt, dann wird's halt sehr, sehr brenzlig. In besagtem One-Shot letztes Jahr, da gab's halt so einen gruseligen Nachbarn, wo klar war, die Story erfordert, dass wir quasi in dessen Haus gehen, und um im Keller irgendwelche unaussprechlichen Schrecken zu entdecken. Und da habe ich für mich entschieden, nee, also mein Charakter macht das nicht. Der bricht nicht irgendwo ein, der findet das gruselig, der packt die Koffer und fährt zu seinem Sohn irgendwo an die Küste und entzieht sich dieser Bedrohungssituation. Das wäre das für den Charakter halt typisch wäre. Und klar, wenn du so versuchst, diese Sachen zu umschiffen, dann kommst du dann natürlich nicht in Berührung. Aber sagen wir so, sobald dich dann die ersten Tentakelmonster da anfallen, dann wird es halt schon schwierig, den Verstand zu bewahren.
Ja, genau. Aber es ist ein schönes System, macht unglaublich viel Spaß. Ja, auch so eins dieser Erzählrollenspiele, ne? Wenn man so will.
Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich, ich würde da noch bei meiner dritten Empfehlung noch eine Stufe weitergehen. Und es gibt ja Systeme, die tatsächlich das noch weiterspinnen. Wo wirklich im Grunde genommen komplett auf Würfel verzichtet wird und das reine Erzählspiele sind. Zum Beispiel, ich habe es zwar noch nicht selbst gespielt, habe aber viel davon mitbekommen, Alice is Missing.
Ja.
Was so komplett über
geredet, genau.
Ja, was so komplett über Textchats und so weiter läuft. Und was ich halt auch ein super spannendes Konzept finde, ist Dread. Das ist dieses Spiel mit dem Jenga-Turm.
Ach ja, jo.
Wo du hast schon. Ja, also für die, die es nicht kennen, also bei Dread ist es so, du hast immer vorgefertigte Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren. Und das ganze spielt halt immer in so einem gruseligen Szenario. Teenager, die in einer verlassenen Waldhütte feiern. Oder keine Ahnung, irgendwelche Leute machen in den Appalachen irgendwie eine Kanutour und finden dann eine Leiche. Also irgendwas, was immer mit einem Gruselszenario zu tun hat. Und du hast keinerlei Werte, du hast im Grunde nur deinen Charakter und sowas wie, du bist halt der Sportler, du bist halt irgendwie der Computernerd oder sonst was. Und immer, wenn du irgendetwas tun möchtest, was nicht alltäglich ist, musst du aus dem Jenga-Turm einen Stein ziehen. Sowas wie, ich versuche, die Tür zu knacken oder sowas. Und sobald du den Turm zum Einstürzen bringst, was früher oder später der Fall ist, stirbt dein Charakter. Entweder in direkter Folge von dem, was du tust, keine Ahnung, du sagst, ich will das Auto kurz schließen und dann löst sich die Kupplung und überfährt dich oder sowas.
Wow.
Oder du stirbst halt unmittelbar danach, so quasi bei nächster Gelegenheit.
So 2-3 Züge danach. So.
Genau.
Ja,
und das macht das natürlich wahnsinnig spannend, weil du dir eben genau überlegst, wie verwegen, wie mutig ist denn mein Charakter? Versucht er jetzt, diese Wand da hochzuklettern? Oder bleibt er hinterm Busch sitzen, weil er Schiss hat? Weil ich weiß, ich mit meinen zittrigen, verschwitzten Fingern muss jetzt an diesen Jenga-Turm ran. Und das ist wahnsinnig spannend. Und auch da ist klar, das ist abgeschlossen. Und das ist, du nimmst da keinen Charakter mit. Und es ist auch da klar, du wirst früher oder später sterben. Oder, keine Ahnung, der Messermörderer kommt oder sonst was. Und so dieses extrem intensive, aber auch kurzlebige Spiel, Systeme, die halt so funktionieren, wo auch klar ist, du spielst jetzt hier 2-3 Stunden lang und dann ist auch vorbei, finde ich wahnsinnig spannend. Das zwingt dich, glaube ich, nochmal, oder so eine Spielweise zwingt dich einfach tatsächlich noch viel stärker an die Rolle zu denken und eben wirklich dir mehr zu überlegen, was tut dieser Mensch in dieser Situation. Wie würde ich mich verhalten? Würde ich mich verstecken? Würde ich die Polizei rufen? Und das Finde ich stark. Meine vierte Empfehlung ist kein direktes System, sondern tatsächlich meine vierte Empfehlung ist Live-Rollenspiel. Also ich möchte jedem, der Pen and Paper spielt, empfehlen, zumindest einmal Live-Rollenspiel ausprobiert zu haben, um mal zu erleben, wie das ist. Wie ist es denn, wenn ich nachts mal wirklich in so einem Wald unterwegs bin? Wie ist es denn, wenn ich eine Fackel habe? Wie weit reicht denn jetzt tatsächlich so ein Fackelschein? Wie ist es denn, wenn ich versuche, mich mit einem Schwert am Gürtel durch die vollbesetzte Taverne zu bewegen? Wie ist es denn, wenn ich mitten in der Schlacht auf einmal mal in meiner Gürteltasche nach dem Heiltrank suche? Wie ätzend ist es tatsächlich, mal eine Nachtwache zu machen und in deinem Zelt zu liegen und dann weckt dich jemand um 2:30 und sagt, so, du hast jetzt die Schicht bis 4 und du denkst, oh mein Gott, ich möchte sterben. Und dann musst du da in diesem scheiß Lagerfeuer sitzen und dich 1,5 Stunden krampfhaft wach halten, weil du denkst, oh Gott, gleich kommen irgendwelche NSC-Orks, die uns überfallen und ich muss hier Wache halten. Und das sind so diese ganzen, also da nimmt man mal so einen Schluck aus der Realitätspulle, die sehr, sehr spannend sein kann. Gerade so für diese Rollenspieler, die halt sagen, ja, ich steck die ganzen Sachen in meinen Rucksack, ich schnall mir die ganzen Waffen auf dem Rücken und ja, wieso? Ist doch nur eine Bonusaktion, hier einen Heiltrank aus der Tasche zu holen und zu trinken. Dann denkst du, ja, ist es das? Hast du das mal versucht? Und das, und wie gesagt, auch da möchte ich das überhaupt nicht wertend verstanden wissen, sondern ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das kann einfach wahnsinnig befruchtend sein, wahnsinnig inspirierend sein, sowohl in die andere als auch in die andere Richtung. Und das möchte ich jedem ans Herz legen.
Das ja. Du schon sagst. Ja. Wie viel nimmst du von deinen Lab-Runden mit in die Pen-and-Paper-Runden? Also zum Beispiel diese Bonusaktion in Anführungsstrichen von dem Heiltrank, wo du dann wirklich sagst, okay, ist eine Bonusaktion, aber also, das wäre jetzt mein Gedanke, würfel doch mal drauf, dass ob du es schaffst, diese Bonusaktion auszuführen.
Ich muss gestehen, ich habe, um jetzt auch wieder auf D&D zurückzukommen, es tut mir leid, aber es ist halt irgendwie
alles
so,
dass... Alles gut, wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast,
gehört alles dazu. Ich habe mich schon vor längerer Zeit einfach von dem Gedanken verabschiedet, aber das ist doch unrealistisch oder das ist doch realistisch, Diskussion speziell bei D&D zu führen. Es gibt Systeme, wo das funktioniert, wo auch einfach die Regeln das entsprechend vorgeben, aber D&D funktioniert halt so nicht. Du darfst D&D nicht nach realistischen Kriterien überprüfen, weil dann bricht das alles zusammen. Es ist halt eine Simulation, es ist keine realistische Simulation, es ist halt ein System, was dir ermöglichen soll, Rollenspiel zu betreiben, was einen ganz starken, expliziten Fokus auf taktischen Kampfsituationen hat. Ich meine, nicht ohne Grund sind im Grunde genommen 80% aller Fähigkeiten und Zauber irgendwie auf den Kampf gemünzt. Und das macht's aber irgendwie gut und da sind die Kämpfe auch spannend und taktisch und da kommen alle auf ihre Kosten und das kann das System auch wirklich gut, aber es ist halt kein realistisches System und will's auch gar nicht sein. Und deshalb muss man auch da gar nicht versuchen, da so ranzugehen. Und ich muss sagen, ich hab's jetzt aufgegeben, sowas zu sagen wie, aha, du willst also die Fackel in einer Hand tragen und deine Waffe und den Schild in der anderen. Ja, ich habe das mal versucht, das geht gar nicht. So, also ich gehe da jetzt nicht so belehrend dran, aber was ich auf jeden Fall vom Lab für mich mitgenommen habe und was ich immer noch sehr, sehr stark mache, ist halt zum einen tatsächlich die Faszination für schlichte Charaktere, weil ich gemerkt habe halt im Lab, es ist viel spannender, eine schlichte Rolle gut und intensiv auszufüllen und den Hufschmied zu spielen, als irgendwie den Ritter des Lichts oder sonst wie, sondern wirklich zu gucken, okay, was kann ich darstellen, was kann ich überzeugend rüberbringen und wie kann ich da irgendwie so meine spielerische Befriedigung rausziehen. Und was ich auf jeden Fall habe, ist so dieses, dieses so in Character gehen. Also ich rolle immer mit den Augen, wenn ich jetzt gerade bei jüngeren Spielrunden immer höre, wenn die halt in so einem Fantasy-Setting, wenn die dann Leute siezen oder dass du mit dem Irzen nicht hinbekommen oder sonst was. Und das ist so eine Sache, dass da bin ich so durch das Live-Rollenspiel so stark geprägt. Also für mich, ich schnipp da und schalte dann halt direkt um und dann wird halt geirzt. Oder ich spreche dann halt mit Akzent oder irgendwas. Mhm. Und das ist tatsächlich was mich das Live-Rollenspiel gelehrt hat. Also wirklich so dieses in der Rolle sein, die Rolle überzeugend verkörpern und dann wirklich sagen, okay, ich bin jetzt halt irgendwie Grumfried der Zwerg und ich spreche jetzt halt nur noch so und die ganze Zeit und zieh das auch durch. Und es ist klar, wenn ich meine normale Stimme verwende, ist das quasi out of character. Aber sobald ich wieder so spreche, wissen alle, ich bin wieder Grumfried der Zwerg. Und das, da denke ich halt überhaupt nicht mehr drüber nach. Und das ist, wie gesagt, eine Folge meiner Live-Rollenspielzeit.
Das Rollenspiel auf ja ein Next Level. Quasi.
Ja, weil du es halt, also oder du so bist jetzt. Es halt gewohnt, in Character kacken zu gehen. Und dann, das bleibt halt irgendwie hängen. Und da kommst du gar nicht mehr so in diese Versuchung, ständig Anglizismen zu verwenden und sowas. Also, das ist halt so ein gewisser, ja, so ein gewisser Habitus, den man sich da mit der Zeit im Lab angewöhnt, oder ich mir zumindest angewöhnt habe. Und das fand ich halt auch für meine Pen and Paper Karriere total reizvoll. So, das waren jetzt vier Systeme und beim fünften würde ich auch sagen, da möchte ich kein spezielles System nennen, sondern eher die Empfehlung aussprechen, mach mal irgendwas, wo du dich echt aus deiner Komfortzone bewegst. Mhm. Also mach mal irgendwas, was dich komplett fordert, wo du vielleicht auch hinterher sagst, ja, okay, das ist einfach nichts für mich, aber stell dich dieser Herausforderung. In den 90er Jahren gab es zum Beispiel mal ein System, das hieß Plüsch, Power und Plunder. Da hat man Stofftiere gespielt. Und das war damals so der so ein gewisser Running Gag und das haben halt viele dann halt auch in irgendwelchen Conventions gespielt. Und natürlich hat keiner Bock, irgendwie bei einer 3 Jahre lang dauernden Kampagne irgendein Stofftier zu spielen. Aber das mal zu machen und sich dem mal wirklich bewusst auszusetzen, das ist einfach total spannend, um den eigenen Horizont zu erweitern und vielleicht auch mal, um zu sehen, ja, okay, ich muss nicht immer auf die Art und Weise spielen. Ich muss nicht immer min-maxen, ich muss nicht immer gewinnen oder ich muss der Dark Edge Lord sein oder was auch immer so dein Ding ist normalerweise am Tisch. Und jeder von uns hat ja so seine typischen Sachen, die einem da Spaß machen, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich spiele jetzt mal was komplett Konträres in einem Setting, was mir überhaupt nicht liegt. Und ja, aber stellt sich diese Herausforderung. Wie gesagt, das kann für jeden ja was ganz Unterschiedliches sein. Also ich zum Beispiel hatte ja eingangs gesagt, ich bin ein riesiger Star Wars-Fan bis heutzutage. Ich käme aber nie auf die Idee, Star Wars Rollenspiel zu machen, obwohl ich weiß, dass es da mittlerweile ganz, ganz viele Sachen gibt, die auch sehr gefeiert werden. Aber ich weiß nicht, ich für mich persönlich käme das irgendwie so, wenn ich versuchen wollte, dieses mystische Star Wars Bild, was ich habe, dann quasi durch mein Versuch, mich dem rollenspielerisch zu nähern, das käme mir irgendwie wie so eine Majestätsbeleidigung vor. Und deshalb ist das was ich nicht machen möchte. Aber es kann ja auch für jeden was anderes sein. Also manchen Leuten liegt halt, keine Ahnung, Cyberpunk überhaupt nicht. Oder irgendwas Historisches. Also manche Leute, für die ist es halt auch wichtig, wenn sie in einem Fantasy-Setting sind, die möchten halt die großen, dicken Helden sein. Die würden jetzt nie sowas Bodenständiges spielen wie DSA oder Dungeon Slayer oder Midgard oder so, wo du wirklich sagst, okay, ich bin übrigens Nolf, ich bin der Sohn des Schmieds und meine Fähigkeit ist, ich kann mit dem Hammer Nägel schmieden, weil das habe ich gelernt. Mhm. Und ja, wenn das nicht dein Ding ist, dann probier's trotzdem mal aus.
Ja, also du sagst ganz klipp und klar, einmal aus der Komfortzone rausgehen und mal versuchen, was anderes zu spielen. Und ich möchte ganz kurz nochmal auf Plüschplauer und Plunder zurückkommen. Wer dazu mehr hören möchte, gerne Folge 5 anhören. Da habe ich nämlich den lieben Herrn Sendfuchs zu Gast. Also da gerne mal reinschnuppern, reinhören. Und ja, dann weiter im Text. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Das macht aber gar nichts, weil du hast so viel zu erzählen. Da werden wir bestimmt nochmal einen zweiten Termin finden. Aber eine Frage auf jeden Fall noch, die kannst du auch gerne ausschweifend beantworten. Gibt es bei dir auf der Agenda noch irgendwelche Spiele, die du gerne mal spielen oder auch Spiel leiten würdest?
Ja, ich würde gerne mal 1W6 Freunde leiten. Weil als
habe ich mir auf der letzten Con gekauft.
Ja, als Kind der 80er bin ich natürlich auch ein Kassettenkind und bin mit all den Leuten groß geworden. 3 Fragezeichen, TKKG, Pizzabande und was es da nicht alles gibt. Mhm. Und finde so diesen Gedanken von man spielt halt wirklich so genau das, so diese Jugenddetektive, die dann irgendwelche Fälle knacken und so weiter, finde ich total reizvoll und das würde ich gerne nochmal machen und vielleicht je nachdem sogar, was für eine Gruppe man hat, könnte das Ganze ja dann auch schon vielleicht so ein Stephen King oder Stranger Things Anstrich bekommen. Ich weiß, da gibt's auch dieses Kids on Bike, was glaube ich auch eine ähnliche Nische bedient und so weiter. Ja. Aber ja, also ich glaube, mit den richtigen Leuten hätte ich mal sehr große Lust, 1W6 Freunde zu leiten.
Wenn du es online machst, sag gerne Bescheid.
Mach ich.
Ich habe das, ist tatsächlich bei mir gerade Thema, weil ich habe gerade nach oben geguckt, aber da steht es gerade nicht, weil ich das der Direktorin der Grundschule gegeben habe.
Ah, okay.
Weil ich das gerne als AG anbieten möchte.
Sehr cool.
Also ab nächsten Halbjahr für die Schule. Und genau, das ist so ein Ding. Ich finde das auch total spannend. Ich bin jetzt natürlich ein Kind der 90er, 2000er. Klar kenne ich TKKG, die 3 Fragezeichen, habe es aber nie so verfolgt wie die 80er-Kinder, sage ich mal. Bei uns gab es halt schon mal diese Anime-Pokémon-Serien und so weiter und so fort. Aber ich finde, ich habe auch schon, jetzt kannst du ja immer, du findest ja überall über diese Hörspiele. Ich habe zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang Jan Tenner gehört.
Oh ja.
Ne? Und das ist abgefahrene Scheiße, was man da in den 80er Jahren, also gerade Jan Tenner, das ist natürlich alles sehr überspitzt und aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht zu hören.
Lutz Riedel.
Bitte?
Gesprochen von Lutz Riedel.
Da kennt sie gerne aus. Nee, und aber auch dieses Kinder, diese Art von Rollenspiel nahe zu bringen. Da freue ich mich drauf. Und dass sie so einen Fall quasi lösen müssen, wo es dann vielleicht nur eine Katze auf dem Dachstuhl ist. Ne?
Mhm.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, Kinder sind eine ganz große Herausforderung. Ich habe tatsächlich angefangen, letztes Jahr mit meinem älteren Sohn und seinen Freunden zu spielen. Der ist jetzt in der 3. Klasse. Und der hat natürlich auch von klein auf hier alles eingesogen, was ich hatte. Und ich habe halt auch relativ viele Miniaturen, mit denen er halt auch schon immer gespielt hat und sich da irgendwelche Schlachten aufgebaut hat und sonst was. Und ich weiß, dass es auch mittlerweile viele Rollenspielsysteme speziell für Kinder gibt, weil natürlich auch die Rollenspieler mittlerweile auch alle Kinder haben und so weiter. Und da gibt's ja sowas wie Hero Kids oder So nicht Schurke und also ganz viele Systeme.
Gibt so viele auch, ja.
Und ich musste aber feststellen, dass mein Sohn diese speziellen Kindersysteme einfach zu infantil fand. Der war halt schon zu weit in seiner Fantasy-Prägung, der wollte halt keine Hundewelpen vom Apfelbaum retten, der wollte halt direkt Goblins platt machen. Ja. Und dann habe ich mich da letztes Jahr hingesetzt und habe tatsächlich die Regeln genommen, also in der 5. Edition, und habe die ein bisschen runtergebrochen und habe die einfacher für Kinder gemacht. Also ich habe zum Beispiel, du hast ja wie bei DSA auch, du hast diese Eigenschaftswerte, aus denen sich Boni ergeben. Also weiß ich nicht, du hast Stärke 18 und da hast du halt einen Bonus von +4. Und das da habe ich zum Beispiel, bin ich hingegangen und habe das einfach weggestrichen. Also es gibt nur noch diesen Bonus ohne den Eigenschaftswert, weil das so eine Hemmschwelle ist, die Kinder nur verwirrt. Und ich habe die Fertigkeiten zusammengekürzt, ich glaube auf 5. Also es gibt jetzt irgendwie nur noch Sport, Aufmerksamkeit, Natur und so. Also dass das halt alles ganz, ganz einfach ist. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Völker genommen, 5 oder 6 Klassen. Habe das auch alles so ein bisschen runtergedampft. Aber habe so diese ganzen Kernmechaniken beibehalten. Also sei es jetzt Zauberplätze, die Angriffsboni, die, also so, dass es im Grunde genommen zu der normalen Edition voll kompatibel ist. Und dann habe ich noch die ganzen Klassen und Volksfähigkeiten und die Zauber auf Karten gedruckt. Ich habe da so einen Magic the Gathering Karteneditor aus dem Internet genommen und habe da quasi dann mit passenden Bildern das alles auf Karten gemacht, dass auch so dieses Ressourcenmanagement für die Kinder so ein bisschen leichter ist, dass sie sagen können, hey, ich habe hier diese Karte und da steht mein unglaubliches Ausweichen oder sonst was drauf. Und habe dann angefangen mit denen zu spielen und spiele seit einem Jahr mit denen und es macht denen auch großen Spaß. Und das ist für mich tatsächlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil das mit Kindern halt auch nochmal was völlig anderes ist. Also du musst da ganz andere Skills anbringen, du musst ganz andere Sachen leisten und auch viel, viel näher noch an deinem Publikum sein und noch viel näher am Tisch und gucken, was funktioniert hier gerade und was brauchen die jetzt und wo muss ich jetzt vielleicht einen Gang runterschalten und so weiter.
Ja, das ist ja Gott sei Dank, also ich hoffe, dass ich es da relativ einfacher habe als du, sag ich mal, weil du musst es dann ja mit D&D starten, weil dein Junior sagt so, nee, Papa, Katzenwelpen, das interessiert mich nicht mehr, ne, ist klar. Dass ich dann halt den Einstieg etwas leichter habe mit so einem einfachen System wie 3W6 Freunde. Ne? Sag ich jetzt, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist für mich auch das kalte Wasser. Ne? Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das sein wird.
Ja, da berichte mal, weil ich finde das auch total spannend, sich da auszutauschen, weil ich da auch irgendwie das Gefühl habe, dass es bei anderen irgendwie viel runder läuft als bei mir. Und da denke ich mir zum Beispiel auch, lügen die anderen DMs, die da irgendwie für Kinder leiten, dass das immer alles so toll ist? Weil ich habe da immer eine Meute am Tisch von völlig überzuckerten Kindern, die nur auf dem Sofa rumhüpfen und gegen den Tisch treten und nur irgendwelche Pipi-Kaka-Witze machen und ich dann immer versuchen muss, da so ein bisschen Spieldisziplin reinzubringen. Ja. Das sind halt Kinder und da muss man, wie gesagt, man muss gucken, dass man mit dem Flow geht und nicht sagt so, ihr entspricht jetzt aber gerade nicht meinen Vorstellungen von vernünftigen Spielern hier, ich schmeiß euch raus, sondern da musst du halt gucken, okay, also in dem Moment muss man sich, wenn man mit Kindern zu tun hat, muss man sich einfach noch stärker tatsächlich als Dienstleister verstehen und sagen, okay, ich mache das hier mit euch, vor allem aber für euch. Und ich muss halt viel stärker gucken, was ihr braucht, als dass ihr euch quasi an mich anpassen müsst.
Ja, absolut. Ich gehe da auch mit dem Ziel rein. Ich habe es auch letzte Woche schon erwähnt und mit Sicherheit auch in mehreren Folgen. Ich gehe wirklich mit dem Ziel da rein, dass dann irgendwann eins dieser Kids zu mir kommt und sagt, hey, das gefällt mir richtig gut. Ich möchte das auch machen, was du machst, also Spielleiten. Das ist mein Ziel, dass da auch nur, wenn es nur ein Kind ist, das sagt, ey, ich habe da Bock drauf, was gibt es da noch, was kann man da noch machen?
Ja.
Na,
das ist mein Ziel. Wenn ich dir einen kleinen Tipp geben dürfte, was total super bei Kindern funktioniert, ich habe das auch hier bei meinen Kids so gemacht und mache das seitdem immer, wenn ich mit Kindern spiele. Ich meine, Würfel kosten ja heutzutage nichts mehr. Du kriegst ja wirklich große Sets da für, keine 20 Sets für 20 Euro oder so. Und dazu irgendwie einfache Leinenbeutel, die du auch für 10 Cent das Stück irgendwie im Internet bestellen kannst. Aber wann immer ich mit Kindern spiele, mit neuen Kindern, kriegt jedes erstmal so sein eigenes Würfelset in so einem kleinen Beutelchen überreicht. Ja. Und alleine das, so, ich habe jetzt meine eigenen Würfel und gerade für Kinder sind ja diese typischen Rollenspielwürfel noch total bizarr und boah, der hat ja 8 Seiten, nee, der hat 10, wow. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein Initiationsritus, dass du sagst, so Kind, und hier überreiche ich dir die Schlüssel zum Königreich, deine Reise kann nun beginnen. Und eigene Würfel sind ein totaler Kracher für Kinder.
Ich kann das nur unterschreiben, weil ich habe meiner Tochter, die ist jetzt 5, die kriegt das natürlich auch mit, dass wir hier, weil wir spielen hier bei uns zu Hause halt eben jeden Montag, jetzt wieder jeden Mittwoch PNP und sie hat mich das erste Mal letztes Jahr im Sommer irgendwann gefragt, du Papa, ich möchte auch PNP spielen. Ich sag, du, das ist gar kein Thema. Wir müssen noch ein bisschen warten, weil ich da gerade auch mit diesem Podcast hier angefangen hatte und ich da natürlich so viel Input gekriegt hatte, auch was Kindersysteme angeht. Ich sag, wir können das gerne machen, ist gar kein Thema. Und dann habe ich ihr von der BavariaCon habe ich ihr dann die ersten Pen and Paper Würfel mitgebracht. Mhm. Die sind transparent und da drin ist so ein kleines Einhorn.
Oh, ja.
Und das ist natürlich, das, da ging ihr das Herz auf, ne? Die hat richtig, die wollte sie auch schon mitnehmen in den Kindergarten und allen zeigen und so. Und ja, ganz, ganz fantastisch. Und ich freue mich darauf, weil auch im Kindergarten werde ich es anbieten. Da werde ich Little Lizards spielen mit denen.
Cool.
Zum Beispiel. Ja. Und das stelle ich mir tatsächlich noch schwieriger vor als in der Grundschule.
Ja, aber gut, das, ich meine, gut. Du bist selbst Vater, ich muss dir nicht sagen, wie herausfordernd Kinder sein können. aber trotzdem, ich glaube, das ist einfach total lohnend. Also ich meine, wenn ich so zurückblicke, ich habe ja anfangs erzählt, da vor allem von meiner Mutter, oder man hat ja immer mal so Begegnungen mit Menschen, die dich jetzt tatsächlich in irgendwie, also gerade so im Bereich Rollenspiel irgendwie einführen, sei es jetzt jemand, der dir ein neues Spielsystem zeigt oder sei es vielleicht mal irgendwie ein besonders erfahrener Spieler, der auf einmal irgendwas ganz Neues an deinen Tisch bringt, sei es irgendjemand, der dir bestimmte Musik zeigt, also man hat ja immer mal so sehr inspirierende Begegnungen und ich glaube, dass gerade Kinder sich das auch merken und ich glaube, dass Kinder dann tatsächlich diesen Obi-Wan-Moment durchaus wahrnehmen, auch wenn sie das vielleicht manchmal nicht so formulieren können, aber es ist halt genau das, was du vorhin auch meintest, so diese, wenn du ein Kind dazu bringst zu sagen so, hey, was du machst ist cool, ich will das auch machen, dann ist ja im Grunde genommen, also wenn alle Kinder eine gute Zeit haben, ist ja schon quasi das Ziel erreicht. Genau. Aber das wäre ja so noch einen Schritt weiter, wo du sagst so, wow. Und hier habe ich nicht nur Leute rangeführt, sondern hier habe ich wirklich so die Laterne des DMs weitergereicht an eine neue Generation. Und das ist einfach toll.
Genau, das ist, wie gesagt, das ist, ich möchte es den Leuten halt einfach näher bringen. Und wenn ich noch viel, viel mehr Zeit dafür hätte, Zeit darin zu investieren, was Rollenspiel angeht, glaub mir, ich wäre Vollzeit-Rollenspieler. Und wenn ich damit so viel Geld verdienen könnte, wie ich es jetzt tue, dann würde ich nur noch irgendwie Rollenspiele anbieten, Rollenspiele spielen und. Nein, weil ich es einfach absolut tolles Hobby finde. Ist einfach so.
Vielleicht sollten wir dann bei anderer Gelegenheit mal darüber denken, reden, was es auch so für, wie soll ich sagen, dafür für Frustfaktoren gibt und vielleicht auch so einen gewissen Generationsclash und wo man halt auch als erfahrener Mensch, der halt tatsächlich denkt so, hey, ich möchte hier was weitergeben, ich möchte euch irgendwie die Hand reichen, dann auch oftmals frustriert werden kann, weil da hast du wahrscheinlich auch einige Geschichten zu erzählen, genau wie ich.
Noch nicht ganz so viele, aber es wird auf jeden Fall mit Sicherheit kommen. Mit Sicherheit. Jan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Es gibt noch ein Thema, worüber ich mit dir auf jeden Fall sprechen möchte. Und ich habe da schon eine Idee, da wirst du auch nicht alleine dann da sein. Und zwar einmal das Thema Lab. Das möchte ich einmal für sich nochmal aufgreifen, weil ich das auch absolut spannend finde. Und da würde ich aber tatsächlich noch einen weiteren Gast versuchen wollen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Klar.
Damit man einfach mal auch von so zwei Seiten das Ganze beleuchtet und kommentiert, wie das alles so ist und wie geil das ist und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Gern. Also vielleicht für mich dann so als jemand, der, ich will jetzt nicht Aussteiger sagen, aber der halt Lab tatsächlich auch so in seiner Anfangs- und ersten Blütezeit erlebt hat, halt ab den späten 90ern, weil das wird sich auch sehr zu dem unterscheiden, wie Lab heute ist. Also ich bin ja jetzt aktuell in der Entwicklung auch gar nicht mehr drin, aber auch das fände ich total spannend, dann jemanden zu haben, der eben jetzt gerade aktuell spielt und man da vielleicht auch mal so ein bisschen gucken kann, okay, was machen so die Olds oder was haben die Oldschool-Laber gemacht, was machen jetzt die Newschool-Laber? Kann ich mir auch spannend vorstellen.
Finde ich sehr, sehr spannende Idee und ich höre, du hast da auf jeden Fall auch Bock drauf. Dann werden wir das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. In nächster Zeit nicht, weil ich habe so viel jetzt auf dem Zettel. Es ist Wahnsinn. Es haben sich nach dem letzten Aufruf so viele Leute gemeldet. Das ist irre. Das ist wirklich irre und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier zu Gast sein wird. Und ich freue mich auch, dass du da gewesen bist.
Es hat mir sehr Dank für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dich kennenzulernen und wir bleiben definitiv in Kontakt. Möchtest du noch irgendwas sagen, abschließend?
Allen Zuhörenden möchte ich nur sagen, hört die anderen Folgen und habt Spaß beim Spielen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.